Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Guten Tag. Als im Frühjahr in der ersten Corona-Welle weltweit die Schulen geschlossen wurden, da spielten nicht nur gesundheitliche Erwägungen eine Rolle, sondern auch ganz andere gesellschaftliche Einstellungen. Welche das sind, darüber reden wir gleich. Außerdem in der kommenden halben Stunde, wie realistisch sind die Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn zum Corona-Selbsttest von Lehrerinnen und Lehrern? Dazu begeben wir uns noch in einen Schachverein und auf einen Friedhof. So viel pralles Leben gibt's nur hier beim Original im Deutschlandfunk, bei Campus und Karriere. Weltweit haben die Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker im März 2020 auf die Corona-Pandemie reagiert und die Schulen geschlossen. International, da herrschte Einigkeit, dass es gut sei, den Unterricht erst einmal komplett ins Internet zu verlegen. Uneinigkeit gab es danach allerdings auch, nämlich in der Frage, wie schnell man die Schulen denn wieder öffnen soll und kann. Wie die verschiedenen Länder das gemacht haben, das haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock angeschaut. Nathalie Nitsche ist Co-Autorin dieser Studie und ich wollte von ihr wissen, was haben Sie bei diesem internationalen Vergleich denn entdeckt?
Wir haben herausgefunden, dass die Einstellungen arbeitenden Müttern gegenüber, also wie sehr eine Gesellschaft befürwortet, dass Mütter auch arbeiten können und sollen, eine maßgebliche Rolle dafür gespielt hat, vermutlich wie schnell die Schulen geöffnet wurden im internationalen Vergleich.
Was heißt das konkret? Wenn viele Mütter arbeiten, dann wurden die Schulen schneller wieder aufgemacht?
Ja, man muss unterscheiden zwischen tatsächlich der Anzahl der arbeitenden Mütter und den Einstellungen oder Ideen dazu. Wir nennen das Gender-Ideologie, was die Bevölkerung dazu denkt, ob das so sein sollte, dass die Mütter auch arbeiten oder nicht. Wir haben Zweiteres untersucht und zeigen, dass eben sozusagen Einstellungen oder Normen, Werte, die in der Gesellschaft vorherrschen, dazu, ob Mütter auch arbeiten sollen oder nicht, eine Rolle dabei gespielt haben, wie schnell die Schulen geöffnet wurden. Was wir schon gemacht haben, ist, dass wir auch dafür statistisch kontrolliert haben, wie groß die Anzahl der Mütter ist, die tatsächlich arbeitet. Das hat keine Rolle gespielt, interessanterweise. Also es sind wirklich die ideellen Einstellungen dazu, die wir als wichtig herausgefunden haben.
Waren das jetzt die Ergebnisse, die Sie auch prognostiziert und erwartet hatten?
Wir haben die Studie deshalb durchgeführt, weil wir eine Vermutung hatten, dass das eine Rolle spielen würde, waren ehrlich gesagt aber tatsächlich dann überrascht über die Deutlichkeit der Ergebnisse. Wir haben auch alternative Hypothesen getestet, zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt, also wie reich die Länder sind. Wir haben auch kontrolliert für tatsächliche Covid-Infektionsraten. Und während all das eine Rolle spielt, hat es nicht den Effekt weggenommen, den wir für die Einstellungen auch gefunden haben.
Jetzt haben wir ja schon in Deutschland das Problem, dass wir bei 16 Bundesländern sehr unterschiedliche Schulsysteme haben, die schwer miteinander zu vergleichen sind. Wie ist das mit Daten, wenn man die aus der ganzen Welt zusammenträgt, wie Sie das jetzt getan haben?
Ja, das ist durchaus eine Schwierigkeit. Wir haben Daten genutzt von der UNESCO. Die haben einen Datensatz dazu erstellt, täglich alle Länder beobachtet. Was ist da los mit den Schulen? Sind die noch geschlossen? Sind die schon offen? Und sind sie im ganzen Land offen? Oder gibt es eben regionale und auch Schulstufenunterschiede? Leider hat die UNESCO bisher noch nicht kodiert, diese feinen Differenzen zwischen regionalen Unterschieden und Schulstufenunterschieden. Also wir haben eine gröbere Variable, die aber durchaus aussagekräftig ist, ob die Schulen überall offen sind, ob sie nur teilweise in dem Land offen sind oder ob sie noch ganz geschlossen sind.
Und wenn man jetzt Deutschland anschaut, in diesem internationalen Vergleich, wie stehen wir da?
Deutschland hat relativ früh geöffnet, das war allerdings nur für manche Klassenstufen. Insofern steht in unserem Datensatz Deutschland als ein früh öffnendes Land da. Allerdings würde ich schon betonen wollen, dass in Deutschland natürlich eine sehr starke Abstufung mit den Klassenstufen getroffen wurde und wir das nicht so gut abbilden können.
Gibt es andere Länder, an denen man sich vielleicht ein Beispiel nehmen könnte, die das anders und möglicherweise auch besser gemacht haben?
Ja, es gibt durchaus gerade die skandinavischen Länder, die sehr früh wieder geöffnet haben und auch für alle Klassenstufen geöffnet haben, insbesondere die Grund- und Mittelstufen. Es ist inzwischen ja so, dass die Forschungslage gesicherter und besser ist und dass man auch mehr darüber weiß, dass Schulschließungen möglicherweise nicht das erste Instrument sind, was die Verbreitung vom Virus stoppen kann. Insofern sind Schulen ja jetzt auch in vielen Ländern aufgeblieben, auch wenn andere Institutionen wie Restaurants und so zugegangen sind.
Wenn Sie trotzdem auf die Daten schauen und auf Ihre Ergebnisse, gibt es da was, wo Sie sagen würden, das ist etwas, was Politik aus unseren Forschungsergebnissen lernen sollte?
Auf jeden Fall. Unsere Ergebnisse zeigen deutlich, dass kulturelle, normative Faktoren und Einstellungen, Werte eine anscheinend maßgebliche Rolle dafür spielen, wie Politiker entscheiden. Das ist vermutlich so nichts Neues, aber was neu ist, ist, dass wir eine Lage haben, in der die Fakten noch ungesichert sind. Also trotz Forschung weiß man bis heute nicht, sind Schulschließungen eigentlich sinnvoll oder nicht, um den Virus zu stoppen. Was man weiß, ist, dass sie sehr viele Nachteile haben. Dazu gibt es sehr viele Studien für Kinder, für Familien, für Geschlechtergerechtigkeit. Und wenn Politiker entscheiden in einer Lage, in der die Faktenlage ungesichert ist, dann wissen wir auch aus der psychologischen Forschung, dass öfter sozusagen Bauchgefühle dazu kommen, die vielleicht auch nicht ganz reflektiert sind. Und unsere Studie zeigt deutlich, dass es für Politiker und Entscheider wichtig wäre, bevor eine Entscheidung getroffen wird, die vielleicht nicht wissenschaftlich ganz fundiert begründet werden kann, weil die Lage einfach der Wissenschaft noch nicht geklärt ist, nachdenkt und reflektiert darüber, was sind vielleicht tiefer greifende, auch unbewusste Faktoren, die die Entscheidung mit beeinflussen. Natürlich können wir das nicht testen, weil wir mit den Politikern nicht gesprochen haben, aber wenn Entscheider möglicherweise einen Hang dazu haben, dass sie denken, es ist eigentlich besser oder schöner, wenn Mütter von insbesondere kleineren Kindern oder Grundschulkindern nicht arbeiten, wenn so eine Vorstellung dann so eine Entscheidung mitleitet, dann ist das natürlich für sehr viele Familien und arbeitende Mütter sehr kontraproduktiv. Und das wäre einfach schön, so einen Reflexionsmoment einzusetzen in den Entscheidungsprozess. Und ich denke, das ist was wir auch kommunizieren möchten mit diesen Ergebnissen.
Obacht also, wenn bildungspolitische Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen werden, sagt Nathalie Nitsche vom Rostocker Max-Planck-Institut für demografische Forschung. Und diesen Rat kann man eigentlich direkt weitergeben nach Berlin ins Gesundheitsministerium. Denn Jens Spahn, der zuständige Ressortchef, der hat gestern für ziemlich viel Unruhe in den Klassenzimmern der Republik gesorgt, vor allem auch in den Lehrerzimmern, als er ankündigte, dass es jetzt innerhalb kürzester Zeit ganz, ganz viele Schnelltests für Lehrerinnen und Lehrer geben solle. Meine Kollegin Lena Sterz ist diesen Ankündigungen nachgegangen. Frau Sterz, was plant Jens Spahn denn da?
Er plant, dass Beschäftigte in Schulen und Kitas ab heute einen Corona-Schnelltest bei sich selbst theoretisch machen dürfen. Ab heute gilt nämlich eine neue Verordnung, die besagt, dass nicht mehr nur medizinisches Fachpersonal die Tests machen darf. Außerdem dürfen Schulen und Kitas die Schnelltests ab heute selbst beziehen. Das heißt, das muss nicht mehr alles über das Gesundheitsamt oder Hausärzte laufen wie bisher. Aber man muss sagen, nur weil das ab heute erlaubt ist, ist es nicht auch ab heute in der Praxis flächendeckend möglich, bis die Schulen wirklich eine entsprechende Menge Tests zur Verfügung haben, wird es noch etwas dauern. Denn Schnelltests gibt es ja zurzeit noch nicht unbegrenzt.
Über welche Dimensionen reden wir? Wie viele Lehrkräfte, wie viele Schulen sind da betroffen?
Also es gibt alleine mehr als 40.000 Schulen in Deutschland, an denen knapp 800.000 Lehrkräfte arbeiten. Dazu kommen noch Menschen, die in der Ganztagsbetreuung arbeiten, Hausmeisterpersonal, Sekretariate, Schulsozialarbeiter, Lehrkräfte in Ausbildung und so weiter. Zusammengerechnet um die 1 Million Menschen, die alleine im Schulbereich arbeiten und dann nochmal ungefähr 500.000 Menschen im Kita-Bereich. Und wenn man dort jede Corona-Infektion finden wollen würde, dann müssten die sich alle 2-mal pro Woche testen. Das macht mindestens 2 bis 3 Millionen Tests in Deutschland pro Woche.
Und das klingt jetzt eher nach einer unrealistisch hohen Zahl, als dass man diese Zahl an Tests zur Verfügung stellen könnte, oder?
Ja, im Moment ist es wenig realistisch. So viele gute Schnelltests sind im Moment einfach noch nicht verfügbar. Das wird in den nächsten Monaten noch besser werden, da an den Schnelltests seit Monaten geforscht und jetzt auch produziert wird. Aber da ja auch der Pflegebereich und die Krankenhäuser in Deutschland weiter dringend auf Schnelltests angewiesen sind, wird es noch ein wenig dauern, bis das Versprechen von Spahn auch in Erfüllung gehen kann. Und dann ist die zweite Frage, sollten und können Lehrerinnen und Erzieher die Tests wirklich an sich selbst durchführen? Wie realistisch ist das eigentlich? Diese Schnelltests muss man normalerweise sehr weit in die Nase reinführen. Das ist nicht so angenehm und fraglich, ob das jeder bei sich selbst so gut hinbekommt, dass das Testergebnis dann auch aussagekräftig ist. Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen von Virologenseite. Die Träger von Schulen und Kitas, also etwa die Kommunen, können theoretisch jetzt Personal schulen lassen, um die Tests durchzuführen. Das wird sich erst in den kommenden Wochen dann zeigen, wie viele Kommunen dafür Personal bereitstellen können und wollen.
Jetzt gab es ja vor einiger Zeit in der Debatte auch mal die Idee, ob man nicht alle Schülerinnen und Schüler mit Massentests beglücken sollte, um damit eben auch unerkannte Infektionen aufzuspüren. Was ist daraus geworden?
Bund und Länder haben eigentlich vergangene Woche beschlossen, dass jetzt für Schüler und Schülerinnen es auch Schnelltests geben soll. Und zwar, um die unterschiedlichen Quarantäneregelungen, die jedes Gesundheitsamt ein bisschen anders handhabt, zu vereinheitlichen. Und jetzt soll eigentlich jeder Schüler, der in einer Klasse mit einem nachgewiesenen Corona-Fall saß, 5 Tage in Quarantäne gehen und nach diesen 5 Tagen getestet werden mit einem Schnelltest, weil die PCR-Tests ja gerade auch nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Aber diese neue Regel wird im Moment überhaupt noch nicht flächendeckend umgesetzt. Auch für Schüler und Schülerinnen gibt es aktuell lange noch nicht überall Schnelltests. Und dabei haben bisherige Massenschnelltests an Schulen durchaus schon viele unentdeckte Corona-Fälle zutage gefördert. In Hamburg wurde zum Beispiel eine Schule fast komplett durchgetestet und dabei wurden mehr als 40 Corona-Fälle in sehr vielen verschiedenen Klassen gefunden. Deshalb gibt es jetzt schon viele, die auf etwas mehr Sicherheit in den Schulen durch Schnelltests hoffen. Die Frage ist nur, wann die Schnelltests tatsächlich flächendeckend dann in deutschen Schulen und Kitas zur Verfügung stehen werden.
Wie belastbar ist die Ankündigung von Gesundheitsminister Jens Spahn, dass an den Schulen jetzt in kurzer Zeit sehr viele Schnelltests zur Verfügung stehen, damit vor allem Lehrerinnen und Lehrer sich selbst testen können? Nicht besonders belastbar, sagt meine Kollegin Lena Sterz. Herzlichen Dank.
Gerne.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Dass Studentinnen und Studenten unter Druck stehen, das ist unbestritten. Nicht nur durch die Anforderungen des Studiums, durch Prüfungen und Hausarbeiten und Referate, sondern aktuell natürlich auch durch die besonderen Umstände eines Studiums, das fast ausschließlich online stattfindet. Wer in dieser Situation Hilfe braucht, wer Rat sucht, der sollte sich an die Beratungsstellen der örtlichen Studierendenwerke wenden. Das rät das Deutsche Studentenwerk und verweist darauf, dass dieser Rat auch dann gilt, wenn die Beratung selbst derzeit manchmal ein bisschen anders aussehen kann als normalerweise. So ist das auch beim Studentenwerk in Chemnitz-Zwickau. Die Diplompsychologin Tina Horlitz ist dort für die psychosozialen Beratungsangebote zuständig. Ich habe sie vor unserer Sendung angerufen und wollte wissen, wo erreichen wir Sie gerade, Frau Horlitz?
Ja, Sie erreichen mich unter freiem Himmel und zwar auf einem Friedhof.
Auf einem Friedhof? Warum? Das müssen Sie erklären.
Das erkläre ich sehr gerne. Ein Teil meines Arbeitsplatzes, nämlich in der psychologischen Beratung, findet im Moment unter freiem Himmel statt, weil wir unser Beratungsangebot so angepasst haben an die Corona-Situation, dass ich unter freiem Himmel Beratungsgespräche im Sinne von Spaziergängen durchführe. Und ja, Sie begleiten mich im Moment anstatt eines Studierenden.
Das heißt, Sie gehen mit den Studierenden, mit demjenigen oder derjenigen, die zu Ihnen kommt und Beratung möchte, Sie gehen spazieren und reden?
Genau, wir gehen spazieren und reden. Die Studenten bekommen die Möglichkeit, die Route festzulegen. Ich lege den zeitlichen Rahmen fest, ungefähr 45 bis 50 Minuten. Und die Studenten können sich in Campusnähe sozusagen aussuchen, wo wir gemeinsam eine kleine Runde gehen und ins Gespräch kommen miteinander.
Jetzt sind Sie, haben Sie gesagt, gerade auf einem Friedhof. Ist das ein Ort, den Sie da bei diesen Runden auch aufsuchen?
Ja, man wundert sich vielleicht ein klein wenig über die Art des Ortes, der oft ausgesucht wird. Wir haben in der Nähe des Campus und eben auch unseres Studentenwerks einen kleinen städtischen Friedhof, der, naja, sich auf Spaziergängen eher anfühlt wie ein Park und der so ein Ort der Ruhe sein kann. Man begegnet wenigen Leuten und man kann gut ein bisschen flanieren, sich eine Route zusammenstellen und in Ruhe, in einer gewissen Privatsphäre, wie das eben unter freiem Himmel möglich ist, ins Gespräch kommen über die wichtigen Dinge des Lebens.
Das heißt, Sie reden dort auch nicht zwangsläufig über Tod. Also der Ort des Spaziergangs muss nicht mit dem Inhalt des Gesprächs, mit dem Inhalt des Beratungsspaziergangs automatisch zu tun haben.
Nein, eigentlich überhaupt gar nicht. Es kommt sogar besonders selten vor, dass wir, wenn wir über Vergänglichkeit, Tod und Verlust reden, tatsächlich dann diesen Ort wählen. Da ist es besser, einen neutraleren Ort aufzusuchen, wo die Assoziation nicht schon direkt so da ist.
Schauen wir mal auf Ihre Perspektive. Sie sind ja in der Beratung, im Beratungszimmer in einer ganz anderen Situation als jetzt im Moment, wenn Sie unter freiem Himmel zu Spaziergängen unterwegs sind. Was verändert sich für Sie als Beraterin?
Es verändert sich richtig viel. Man glaubt es manchmal gar nicht. Es ist eine andere Art zuzuhören, genauso wie es für die Studenten eine andere Art ist, über sich zu reden, weil man ja doch schauen muss, wer kommt einem entgegen. Im Moment überholt mich auch gerade so ein Friedhofsfahrzeug. Da muss man doch schauen, wie die Umgebung funktioniert. Und naja, man hat eine geteilte Aufmerksamkeit. Und es kommt manchmal vor, dass es Themen gibt, die in dieser Umgebung nicht angeschnitten werden, weil es die Privatsphäre dann eben nicht hergibt.
Welche zum Beispiel?
Naja, es gibt zum Beispiel Themen wie partnerschaftliche Probleme oder Probleme mit Eltern, wo diese Anliegen wirklich ein großes Gewicht haben. Und die Studierenden sagen dann, ach Mensch, da hätte ich mich jetzt lieber gern zurückgezogen und in einem geschlossenen Raum drüber geredet. Also ich denke, man kann das gar nicht gut an Themen festmachen, sondern das hat, glaube ich, eher was damit zu tun, wie wichtig und wesentlich den Studenten das Thema ist. Wenn es Themen sind, wo es um Lebensentwürfe geht, wo es um Planungen geht, wo es auch darum geht, Entscheidungen zu treffen, die schwierig sind, da macht sich so ein Spaziergang gut, weil Bewegung und Flexibilität im Denken und die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel gut zusammengehören. Wenn es allerdings so Themen sind, die eine hohe Emotionalität haben, wo es um Konflikte geht, dann suchen die Studierenden eher die Zurückgezogenheit.
Gibt es auf diesem Friedhof, auf dem Sie gerade sind, einen Lieblingsplatz, den Sie haben?
Ja, es gibt tatsächlich einen Lieblingsplatz, auch für mich auf diesem Friedhof. Und zwar hat der Friedhof, ich weiß gar nicht, ob es genau in der Mitte ist, aber so ein kleines Rondell, was gesäumt ist von Bänken. Und auf dem Rondell steht ein riesiger Rhododendronbusch. Der blüht natürlich in den allerschönsten Farben, zwar nicht gerade, aber in der passenden Jahreszeit dazu. Und am Rand, wo von diesem Rondell dann der nächste Weg abgeht, steht eine kleine Bank. Die steht im Sommer richtig schön schattig und im Winter ja eigentlich ziemlich abgelegen, nicht so im Fokus von dem Rondell. Auf der mache ich gern Rast, entweder mit Studenten oder auch gern mal alleine.
Und da sind Sie jetzt hin unterwegs. Tina Horlitz war das, Sachgebietsleiterin für soziale Dienste und Kultur beim Studentenwerk in Chemnitz-Zwickau. Und sie bietet mit ihren Kolleginnen und Kollegen Beratungsspaziergänge an, denn in die Räume kann man Corona-bedingt nicht mehr rein. Vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben auf einen dieser Spaziergänge.
Danke Ihnen für Ihre Begleitung.
Über Studierende unter Druck haben wir eben gesprochen. Und trotzdem finden ganz viele neben ihrem Studium noch Zeit für ehrenamtliches Engagement. Wie übrigens rein statistisch etwa die Hälfte aller Menschen in Deutschland. All diesen Ehrenämtlerinnen und Ehrenämtlern ist der morgige Samstag gewidmet, der internationale Tag des Ehrenamts, ausgerufen von der UNO. Mein Kollege Thorsten Philips hat sich in Schleswig-Holstein auf die Suche nach ehrenamtlich engagierten Studierenden gemacht.
Schach. Endlich mal wieder ein Schachspiel. Der 11-jährige Justus Sommer aus einem Dorf bei Lübeck freut sich, dass sich Bürger Pommerenke Zeit für ihn nimmt. Der Politikstudent arbeitet an manchen Tagen Vollzeit für seinen schleswig-holsteinischen Schachverband, bekommt aber keinen Cent dafür. Kinder betreuen, Excel-Listen, E-Mails und telefonieren. Vor der jüngsten Landesmeisterschaft im September war es eng für ihn, weil Bürger Pommerenke den Wettbewerb 3 Monate lang vorbereiten und gleichzeitig für sein Studium 4 Hausarbeiten und Klausuren absolvieren musste. Doch den Spagat zwischen Leistung an der Leuphana-Universität in Lüneburg und seinem Ehrenamt beim Schachverband meistert der 24-Jährige gerne.
Erstens, weil man selber ganz viel für sich lernt und ganz viel eigene Skills entwickelt und auch selber was über sich lernen, wie stehst du zu verschiedenen Dingen. Meistens machen wir im Ehrenamt auch was für irgendwelche Leute, dass irgendwelche Leute davon zu profitieren. Und für mich das Allerwichtigste ist, dass man sieht, man bekommt das Feedback, dass was gut ist, dass es vielleicht für einen leichter wurde oder dass einem was ermöglicht wurde durch die Arbeit, die man macht. Und das ist, glaube ich, das, was einen so ein bisschen antreibt an der ganzen Geschichte.
Justus Sommer ist dem Studenten sehr dankbar, auch dafür, dass er ihn auf einer Meisterschaft betreut. Denn Bürger Pommerenke ist offenbar ein guter Motivator, der dem Jungen etwas Wichtiges vor dem Wettkampf gibt.
Also Selbstvertrauen auf jeden Fall. Und wenn er da war, war eigentlich auch immer Spaß vorhanden und hat nette Worte gesagt oder Süßigkeiten hingelegt. Und dann war man gut auf die Partie vorbereitet.
Während die beiden ihren Denksport in Corona-Zeiten noch online ausüben können, sitzt der ehrenamtliche Kindertrainer Jonas Westphal zu Hause. Dieses Geräusch vermisst der BWL-Student gerade extrem. Denn wegen Covid darf der 18-jährige FH-Student seine Kleinen auf dem Fußballplatz nicht sehen. Und dass die Kinder im Alter von 8 Jahren derzeit keinen Fußball spielen dürfen, tut ihm leid. Er ist seit einem Jahr Trainer in Groß-Grönau, einer kleinen Gemeinde bei Lübeck, und glücklich damit.
Jetzt so mit den Kleinkindern ist natürlich auch immer mal ein bisschen anstrengender, aber irgendwie auch auf die Art und Weise schön. Also ich habe jetzt nicht den Vergleich, aber dass man halt doch auch schnell Fortschritte sehen kann. Und das ist natürlich auch schön, wenn die Kinder, bis jetzt ist es zumindest immer so, mit dem Lächeln zum Training gekommen sind. Das macht dann schon auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Sein Jugendleiter Dieter Weiskircher weiß, was er an dem Studenten hat.
Sie arbeiten für einen Stundenlohn von, was weiß ich, 50 Cent oder 1 Euro. Und das ist es, wenn überhaupt. Viele zahlen auch überhaupt nichts. Und ein Verein ohne Ehrenamtler kann nicht geführt werden. Der wird nicht existieren. Ja, dann hätten wir keine Vereine mehr in Deutschland.
Mehr als 40 Millionen Deutsche haben ein Ehrenamt. Morgen ist ihr Ehrentag. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag sagt Danke.
Ja, unsere Ehrenamtler sind ganz wichtig für unsere Gesellschaft. Und ohne die würde vieles bei uns nicht laufen. Ich freue mich aber auch insbesondere, dass es junge Leute gibt, die schon Lust haben, sich ehrenamtlich zu betätigen.
Auch auf dem Campus Lübeck haben sich von April bis September Studierende engagiert. In einer riesigen Hightech-Werkstatt im Kellerraum der Technischen Hochschule Lübeck haben Studenten wie André Kunert Face Shields gebaut, damit sich die Pflegekräfte in Hunderten von Einrichtungen besser schützen konnten und können.
Ja, natürlich ist man stolz darauf, was man machen kann, dass man aus diesem verstaubten Nerd-Bereich aus dem Keller, aus dem man immer so gesteckt wird, mal raustreten können und auch mal zeigen können, wozu wir fähig sind.
Nun ist das sogenannte FabLab in Lübeck erstmal geschlossen, wegen Corona. Die Pandemie schränkt viele Ehrenamtler derzeit stark ein, aber viele leisten auch gerade jetzt einen wichtigen und wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft.
Die heutige Sendung geht zu Ende. Campus und Karriere gibt's natürlich auch am Samstag, morgen, in einer XXL-Version ab 14.05 Uhr und zum Mitdiskutieren. Da geht's dann morgen um Präventionsarbeit gegen Extremismus und um die Frage, was kann politische Bildung leisten? Wenn Sie mitreden möchten, dann freuen wir uns über Ihre Mail an campus@deutschlandfunk.de. Oder Sie rufen uns an, unser Anrufbeantworter ist schon jetzt geschaltet, unter der 00800 4464 4464. Mein Name ist Armin Himmelrath, machen Sie es gut!